Ja, ich möchte mich erst kurz vorstellen. Freue mich, dass ich hier sein kann. Benno Bratz, der Name ist schon gefallen. Ich bin seit 1990 Pastor in unserem Gemeindebund und bin seit 4 Jahren Regionalreferent im Dienstbereich Mission für die 9 Bundesländer, für den Osten. Wir haben 3 Regionen, Nord, Süd, Ost. Für mehr reicht die Landkarte nicht, nein, der Haushalt. Und bin als Evangelist unterwegs. So dachte ich, aber zurzeit ist der Schwerpunkt eher, dass wir Gemeinden in ihrer Mission helfen, dass sie ihre Mission erfüllen vor Ort und sind mit verschiedenen Programmen unterwegs. Ich habe auch im Eingangsbereich an dem Bistrotisch so ein paar Postkarten ausgelegt. Vielleicht hat der eine oder die andere das schon gesehen und sich vielleicht sogar was mitgenommen. Und da ist auch das Programm Projekt Revitalisierung zu sehen. Wir sind dabei, Gemeinden, ja, manche muss man tatsächlich wiederbeleben, aber jedenfalls sie in ihrer Vitalität zu fördern, dass sie wieder lebendige Gemeinde sind, Gemeinde, die vom Geist Gottes berührt und in Schwung gebracht sind. So ist so die Arbeitsdefinition eines Gemeindeaufbauprogramms Vitale Gemeinde, an dem wir uns orientieren. Und man hat Gemeinden untersucht, die gegen den allgemeinen Trend sehr wohl wachsen, gute Entwicklungen nehmen. Und da hat man 7 Merkmale herausgearbeitet, 7 Haltungen, 7 Einstellungen, an denen wir uns orientieren wollen. Und ich habe ja selber die Technik jetzt hier im Griff oder auch nicht. Schauen wir mal. Doch. Die möchte ich euch ganz kurz vorstellen. Diese 7 Merkmale, das erste lautet, wir beziehen Kraft und Orientierung aus dem Glauben an Jesus Christus, statt dass wir die Dinge nur so am Laufen halten und irgendwie zu überleben suchen als Gemeinde. Wer jetzt mitschreibt, auf den Postkarten sind diese 7 Merkmale und auch das Kleingedruckte über einen QR-Code zu sehen. Also ihr dürft euch zurücklehnen und einfach zuschauen. Es geht darum, dass in unseren Gemeindeveranstaltungen, in unserem Gemeindeleben, in unserem Gottesdienst wirklich Gott begegnet wird. Und nicht da etwas zelebriert wird, was vielleicht mal mit viel Schwung und Dynamik angefangen hat und jetzt eigentlich nur noch so ein Betrieb ist, den wir am Laufen halten. Finden Menschen hier zu Gott in unseren Gottesdiensten? Begegnen sie ihm? Werden Suchende bei uns fündig? Ist das, was wir hier veranstalten, wirklich aus dieser Dynamik der Gottesbegegnung heraus gestaltet, dass er uns selber in Schwung gebracht hat, selber begegnet ist und wir deswegen ihm gerne dienen? Das zweite Merkmal, wir richten den Blick nach außen, statt uns nur mit uns selbst zu beschäftigen. Liebe Geschwister, wie viel Energie geht in die Gemeinde interner und wie viel bleibt übrig für die Menschen, zu denen wir gesandt sind? Das werden wir uns heute noch näher anschauen. Darum ging es an diesem Wochenende. Das dritte Merkmal, wir finden heraus, was Gott heute will. Wir können es nicht jedem recht machen, aber wir können uns vom Geist Gottes leiten lassen. Und auch da wieder die Frage, liebe Geschwister, kennt ihr das? Wenn wir das so machen, dann ist der oder die verschnupft, also lassen wir es sein. Und wenn wir es aber so machen, dann ist der oder die verschnupft, also machen wir es auch nicht. Und wir blockieren uns. Wir wollen herausfinden, was unsere Berufung ist. Was ist eure Berufung, liebe Geschwister? Als Gemeinde. Wir reden immer von Berufung und denken dann immer so, das ist nur die persönliche Berufung. Und ja, Pastoren, Hauptamtliche, welcher Art auch immer, das sind die, die eine besondere Berufung haben. Ja, und jeder Einzelne hat vielleicht auch noch eine Berufung. Aber was ist denn eure Berufung als Gemeinde? Kennt ihr die? Das vierte Merkmal, eine vitale Gemeinde, sie wagt Neues, sie will sich entwickeln, wachsen, statt Veränderung und Misserfolg zu fürchten. Das haben wir noch nie so gemacht. Und das machen wir hier immer so. Kennt ihr solche Worte in eurem Gemeindeleben? Wir wollen uns doch entwickeln. Wir sind doch ein lebendiger Organismus. Wir wollen wachsen. Es geht gar nicht so um dieses numerische, zahlenmäßige, wir wollen mehr werden, sondern wir wollen uns entwickeln. Leib Christi ist ein lebendiger Organismus. Und dazu gehört dann eben auch, Neues zu wagen. Und dafür Altes, das sehr wohl zu schätzen ist, was seine Zeit hatte, zu würdigen, aber es hatte eben seine Zeit. Wir wagen Neues. Wir handeln als Gemeinschaft, statt bloß als Club oder religiöser Verein zu funktionieren. wir Freikirchen, wir sind so stolz darauf, dass wir Gemeinschaft der Glaubenden sind. Aber wenn man sich das dann ein bisschen genauer anschaut, muss man fragen, wie steht's denn wirklich um die Gemeinschaft? Wie steht's denn um die Beziehungen? Wie steht's denn um das Miteinander? Ist das wirklich ein Team? Klappt das Zusammenspiel? Fördert man sich? Findet jeder seinen Platz? Oder fällt man so durch die Maschen, wenn man nicht zur Ursippe einer Gemeinde gehört? Es gibt ja in allen Gemeinden so gewisse Familien, Dynastien, die fühlen sich immer großartig in ihrer Gemeinde, weil das wie Familie ist. Genau, es ist ja auch ihre Familie. Aber wer nicht zu der Familie gehört, gehört der auch noch wirklich dazu? Findet der auch da seinen Platz? Und in dem Sinne schafft eine vitale Gemeinde wirklich Raum für alle. Sie ist einladend, inklusiv statt exklusiv. Sie definiert sich nicht so sehr davon, wer alles nicht dazu gehört, sondern davon, dass Gott alle Menschen liebt. Und deswegen wird versucht, allen auch ihren Lebensraum zu geben. Sei es, dass man Rücksicht darauf nimmt, dass Menschen beeinträchtigt sind und darauf achtet, dass jeder auch den Raum erreicht. Ja, ihr habt hier so einen extra Zugang für die, die eben nicht mal eben Treppen steigen können. Und was ist mit den Schwerhörigen? Finden die auch hier ihren Raum, dass man sagt, ja, und wir haben hier auch eine Übertragungsanlage. Und was ist mit den Kindern und Jugendlichen? Haben die hier wirklich ihren Raum? Oder ist man froh, dass die jetzt hier uns nicht stören? Und kann man sich hier erproben und ausprobieren? Und wie ist das, wenn man so von der Sozialisation her etwas mitbringt, was nicht so der Mainstream ist, wenn man irgendwie ganz anders schon mal aussieht? Ich lebe zurzeit in Berlin, das ist eine sehr bunte Stadt. Da kann man durchaus auch ganz anders rumlaufen, als wir es so gewohnt sind. Finden die auch noch ihren Raum, sind die auch noch willkommen und so weiter und so weiter. Und das siebte und letzte Merkmal, wir konzentrieren uns auf das Wesentliche. Wir wollen uns nicht im Aktionismus verlieren, sondern wir wollen das Wesentliche richtig gut machen, das Kerngeschäft. Früher waren wir so viel und hatten drei Chöre, habe ich gehört bei den Baptisten, ne? Drei Chöre und jetzt haben wir nur noch ein Lobpreisteam. Schön, dass es euch gibt und ihr gute, moderne Musik macht. Ne? Man muss nicht alle Felder bespielen, das Wesentliche gut machen. Soweit diese sieben Merkmale und heute soll es eben... Ach, ich habe gar nicht, das klickte hier gar nicht so wie ich. Na gut. Heute jedenfalls soll es um das zweite Merkmal gehen. Wir richten den Blick nach außen, statt uns nur mit uns selbst zu beschäftigen. Gestern haben wir hier mit ungefähr 25 Personen von der Baptistengemeinde das Gastrecht genossen und im obersten Saal Gemeindeseminar gehabt. Es geht ganz elementar bei diesem Merkmal um die zweite Hälfte des Doppelgebotes der Liebe. Ich glaube, das können wir jetzt hier auch einfach mal ausmachen. Erste Hälfte lautet ja, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft, mit deinem ganzen Verstand. Das betrifft das erste Merkmal dieser sieben Merkmale. Wir beziehen Kraft und Orientierung aus dem Glauben an Jesus Christus, da geht es um die Gottesbeziehung. Ja, und die zweite Hälfte lautet, du sollst deinen Mitmenschen, deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Jesus sagte, das sei das höchste Gebot, dieses Doppelgebot. Und das gilt natürlich für jeden Einzelnen persönlich und ich kann mir nicht vorstellen, dass euch dieses Gebot nicht ständig irgendwie beschäftigt und ihr euch fragt, wie ihr das in eurem persönlichen Leben dann gelebt bekommt. Die Gottesliebe, Selbstliebe, Selbstfürsorge und Nächstenliebe. Deine Nächsten lieben wie dich selbst. Diese Selbstliebe gehört ja auch dazu. Das ist so unser täglich Brot als Einzelne persönlich. Aber es gilt eben auch für eine Gemeinde als Gemeinschaft der am Ort versammelten Christen, Nachfolger Jesu Christi. Ihr als Gemeinde sollt Gott lieben von ganzem Herzen, ihn ehren. Ihr sollt einander lieben in der Gemeinde, also euch selbst lieben als Gemeinde. Das soll ja sogar das Markenzeichen der Gemeinde Jesu sein, wie wir den Worten Jesu in Johannes 13, 35 entnehmen können. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Selbstliebe der Gemeinde. Damit aber nicht genug. Miteinander habt ihr auch Liebe in euer Umfeld hineinzuüben. Also eben nicht nur einander Liebe zu erweisen in der Gemeinde, was ja schon anstrengend genug sein kann, sondern auch über den Tellerrand der Gemeinde hinaus in das Umfeld. Nächstenliebe eben als Gemeinde. Und eine vitale Gemeinde kennzeichnet eben neben anderen Merkmalen dieser Blick nach außen in die Welt um sie herum. Sie erweist ihrer Umwelt Nächstenliebe. Die Liebe Gottes zur ganzen Welt, wie sie uns in Johannes 3, Vers 16 versichert wird, lässt die Gemeinde ihre Nachbarschaft, ihre Nächsten spüren. So sehr hat Gott die ganze Welt geliebt. Und die Gemeinde Jesu hat den Auftrag, diese Liebe Gottes die anderen spüren zu lassen. Nun, das dürfte ja für euch keine wirklich neue Information sein, aber vor gut einem Jahr haben die Baptisten hier unter euch zumindest sich selbst bestätigt, dass das das am wenigsten ausgeprägte Merkmal ist. Bei dem Gemeindeseminar, was man im Zusammenhang mit diesen sieben Merkmalen machen kann, geht es darum, dass eine Gemeinde selber, jeder Einzelne so sagt, na, da stehen wir so und da stehen wir eher so. Und dann kommt man darüber ins Gespräch, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen, wo sehen wir das ganz unterschiedlich. Und das entwickelt eine schöne Dynamik, dass man eben schaut, wie man Schritt für Schritt an Vitalität gewinnt. Na, und wie gesagt, die Baptisten hier unter euch, die haben vor einem Jahr gesagt, da ist noch am meisten Luft nach oben. Und wäre ja mal interessant, wie es der Brudergemeinde ginge, wenn sie das machte, wo da die größte Stärke und die größte Schwäche zum Vorschein käme. Also, woran könnte das liegen, dass nun ausgerechnet bei diesem höchsten Gebot da noch am meisten Luft nach oben ist? Was hindert daran, dieses größte, das wichtigste Gebot in die Praxis umzusetzen? Ein Grund könnte sein, dass ihr euch durch das vermeintlich Dringliche vom wirklich Wichtigen abhalten lasst. Das Tagesgeschäft einer Gemeinde kann einen ja ganz schön auf Trab halten und völlig ausfüllen. Und ich weiß, wovon ich rede, nach mehr als 30 Jahren Mitarbeit in der Gemeindeleitung. Wer macht was, um nur den normalen Betrieb aufrechtzuerhalten? Welche Farbe soll der neue Raumanstrich bekommen? Wie halten wir das Haus in Schuss? Wie bekommen wir den Haushalt gestemmt? Wer kümmert sich um die neuesten gesetzlichen Vorgaben? Wer beantwortet die Anfrage von Schwester X oder vom Rathaus? Wo bitte ist da noch Raum, um der Frage nachzugehen, was Gott gerade wichtig ist und wie Gottes Liebe zu den Nachbarn sichtbar werden könnte. Die Sehnsucht ist ja wohl vorhanden, aber die Konzentration auf den Kern fehlt. Am Ende jeder Sitzung der Gemeindeleitung ist noch ganz viel Tagesordnung übrig und die Luft ist raus nach einem anstrengenden Arbeitstag. Da kann man nicht auch noch dicke Bretter bohren und Grundsatzfragen bewegen als Leitung, als Ältestenkreis. Erste Maßnahme wäre also, miteinander innezuhalten und sich auf das Wichtige zu besinnen. Worum geht's hier in der Gemeinde Jesu letztlich und eigentlich? Ach ja, es geht darum, dass wir und die ganze Welt den erkennen, der alles so wunderbar geschaffen hat. Und dass wir und die ganze Welt den erkennen, den dieser Schöpfergott in seine Welt gesandt hat, um seine Liebe zu allen zu offenbaren, nämlich seinen Sohn Jesus, den Christus. Gott zu kennen ist Leben. Das ist das wahre, das ewige Leben, wie wir in Johannes 17, Vers 3 nachlesen können. Gott zu kennen, wenn die Gotteskenntnis und die Gottesgemeinschaft in Christus das Oberthema ist und bleibt, dann ist alles andere dem zuzuordnen. Und dann hat sich selbst eine vermeintlich ungeistliche, aber im Moment vielleicht dringliche Frage, wie zum Beispiel, wer sich um die Pflege des Gemeindegrundstücks kümmert, schönen Gruß an das Team am Samstag, das hat dann auch eine geistliche Dimension. Könnte sein, dass man dabei zu dem Ergebnis kommt, lass wachsen. Im Moment haben wir Wichtigeres zu tun. Oder aber auch, dass jemand aus Liebe zu Jesus und zur Welt seinen Auftrag darin entdeckt, ein echtes Schmuckstück aus dem Grundstück zu machen, sodass man sich gepflegt daran begegnen kann und das Leben darin teilen und feiern kann mit der Nachbarschaft. Ich habe mich hier noch nicht so richtig umgeschaut. Vielleicht legt man hier einen Spielplatz an oder seid ihr schon selber auf die Idee gekommen? Wirklich, gibt's hier einen Spielplatz draußen? Nö. Könnte ja vielleicht mal wachsen. Jedenfalls ist alles, was getan oder eben gerade nicht getan wird, von der Frage geleitet, was in Gottes Augen jetzt dran und wichtig ist. Was der Gotteserkenntnis dient. Also sich nicht durch das Dringliche, das sich vordrängeln will, den Gemeindealltag bestimmen lassen, sondern durch das wirklich Wichtige. Und in diesen alltäglichen Dingen nicht meinen, Gott habe damit nichts zu tun, verstehe davon auch nichts, sondern ihn in allem, unseren Maßstab und Ansprechpartner sein lassen. Ein weiterer Hinderungsgrund, warum so wenig die Umgebung im Blick der Gemeinde ist, könnte sein, dass man eine Mangelhaltung eingenommen hat, statt einer Füllehaltung. Seid ihr euch all eurer Ressourcen bewusst, aus denen ihr schöpfen könnt und mit denen ihr der Welt etwas zu bieten habt? Nach menschlichem Ermessen könnte man ja meinen, dass eine kleine Gemeinde und das sieht zwar jetzt richtig schick aus, aber es sind ja zwei Gemeinden, ne? Zwei eher kleine Gemeinden. Man könnte ja meinen, dass sie sich gerade mal so selber, jede für sich, über Wasser halten kann. Und darum keinen positiven Beitrag für die Umgebung leisten könne. Weit gefehlt, wenn man eine geistliche Perspektive einnimmt. Und eine geistliche Sicht ist, wie eben schon gesagt, in allen Fällen die einzig angemessene. Widersteht der Versuchung, eine menschliche Messlatte an euch zu legen. Denn das führt bei positiver Einschätzung zu Hochmut. Boah, wir sind was. Tolle Gemeinde. Und bei negativem Ergebnis führt das zu Entmutigung und dadurch Rückzug. Wer sind wir schon? Also, was sind denn die Ressourcen der Gemeinde Jesu? Da wäre schon mal zu nennen, dass 2000 Jahre Kirchengeschichte zeigen, dass keine Krise oder Attacke dieser Welt den Untergang der Kirche besiegeln konnte. Gemeinde Jesu hat das alles überstanden. Jesus hat verheißen, dass nicht mal die Pforten der Hölle seine Gemeinde überwinden können. Diese schöne Verheißung aus Matthäus 16, Vers 18, die haben wir als Ressource im Gepäck. Das schließt nicht aus, dass einzelne Gemeinden an ihrem Ort die Arbeit einstellen müssen, wie wir gerade in unseren Zeiten leider schmerzlich erleben müssen und wogegen wir uns ja eben auch stemmen. Aber hier geht's um Grundsätzliches. Der, der mitten in seiner Gemeinde ist, Jesus Christus, der ist größer als der, der in dieser Welt sein Unwesen treibt. 1. Johannes 4, Vers 4 können wir das nachlesen. Und darum fürchtet euch nicht vor nichts und niemandem. Wie oft hat Jesus das schon seiner Gemeinde zurufen müssen? Fürchtet euch nicht. Ich bin da. Gott ist da, inmitten seiner Gemeinde. Weiter haben diese 2000 Jahre kirchlichen Lebens in aller Vielfalt einen Reichtum an geistlichen Disziplinen, Gebetsformen und Liturgien hervorgebracht, aus denen wir schöpfen können. Wir können so vieles voneinander lernen, als Christen, als Gemeinden. Unser heutiger freikirchlicher Stil, ob jetzt Brüdergemeinde oder Baptistengemeinde, so viel ist da ja gar nicht unterschiedlich. Aber dieser freikirchliche Stil ist nicht die einzige Ausdrucksform, wie sich Glauben gestalten lässt und wie man Gott begegnen kann. Dein persönlicher christlicher Werdegang und dein persönlicher so gewordener Frömmigkeitsstil, das ist nicht das Maß aller Dinge. Nutzen wir also die ganze Palette an Zugängen und Ausdrucksformen, angefangen bei den Erfahrungen der biblischen Vorfahren, über die Kirchenväter bis hin in moderne Zeiten und schaffen so zugleich Raum für alle. Sechstes Merkmal dieser sieben Merkmale. Keiner muss sich verbiegen, sondern kann seine einzigartige Beziehung zu Jesus gestalten lernen. Nicht zuletzt durch die Anregung anderer. Und das führt aus der Enge in die Freiheit und Weite. Belebt unseren Glauben. Lädt andere dazu ein, ihren Weg zu finden. Einen Gottesdienst nach dem Ritus der Kommunität in Thésée zu erleben, ist eine Horizonterweiterung. Ich habe auch das Pilgern für mich schätzen gelernt. Beten mit den Füßen nennt man das auch. Großartige Begegnung mit Gott da gehabt. Oder mal eine Fastenwoche halten. Stille Tage, nicht nur immer diese stille Zeit, die je nach Terminplan zwischen einer Minute und wie viel auch immer eure stille Zeit ist, mal ein paar stille Tage einlegen. Es gibt so vieles, was uns Gott näher bringen, beziehungsweise die Augen öffnen kann, das Herz berühren kann. Es gibt so vieles. Schaut doch mal nach, was es noch so gibt. Einen weiteren Schatz haben wir als Ressource im Gepäck uns zu bieten. Es ist die Gnade Gottes, die sich in Christus offenbart hat und die sich in jeder Lebensäußerung der Gemeinde widerspiegeln soll. Die Gemeinde Jesu hat nicht nur Evangelium zu verkündigen, sie hat Evangelium zu sein in allen ihren Lebensäußerungen. Wir leben in einer ungnädigen und unversöhnlichen Welt. Die Fronten, die sind an vielen Stellen so verhärtet. Keiner ist zu Kompromissen bereit und hält seine Sturheit sogar noch für eine Stärke. Man hört sich nicht mal mehr richtig zu, sondern man schreit sich nur noch gegenseitig die Parolen an den Kopf. Redet ja gar nicht mehr miteinander. Und da mitten hinein, da stellt Jesus seine Gemeinde als Prototyp für die neue Welt Gottes. Hier in der Gemeinde, da gilt Gnade vor Recht. Hier in der Gemeinde gilt Vergebung als Antwort auf Schuld, auf Sünde. Hier in der Gemeinde, da wird geduldig aufeinander gewartet, wird einander zugehört. Hier in der Gemeinde, da weiß sich jeder, hier weiß jeder, dass er allein aus Gnade vor Gott bestehen kann. Hier in der Gemeinde wird der Schwache nicht verachtet, sondern gestärkt, unterstützt. Und sollte ich eure Gemeinde damit zu rosig beschrieben haben, dann hat die Gemeinde genau dahin zurückzukehren. Zu diesem Maßstab der Gnade. Das ist unsere Ressource. Es ist die Gemeinde des gnädigen Gottes. Nicht eines unbarmherzigen Gottes. Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade, fasst Johannes in seinem Evangelium zusammen, Kapitel 1, Vers 16. Und als solche hat Gemeinde Jesu der Welt viel zu bieten. Als solche ist die Gemeinde wichtig, relevant. Noch eine Ressource möchte ich hier nennen, die eine Mangelhaltung Lügen straft. Unser Gott schöpft aus dem Vollen und gibt seinen Kindern immer das, was sie brauchen. Aber das meist nicht im Voraus, wie wir es gern hätten, sondern in dem Maß, wie es ihn am meisten ehrt, verherrlicht. Und wie weit reichen nach diesem Maß 5 Brote und 2 Fische? Nach menschlichem Maß wäre damit kaum der Jüngerkreis um Jesus herum satt geworden. Ja, 12 hungrige Männer, 5 Brote, 2 Fische, könnte knapp werden. So aber waren es über 5000. Ihr kennt die Geschichte, ich muss das nicht weiter ausbreiten. Wir haben es mit dem reichen und zugleich großzügigen Gott zu tun. Reichtum und Großzügigkeit kommen ja leider nicht immer zueinander. Bei unserem Gott schon. Gott gibt gerne und reichlich, und das sollte uns prägen. Wir sind keine Verwalter eines Mangels, sondern des Reichtums Gottes. Und auch dazu finden wir eine Vielzahl von Belegen in der Bibel und wiederum von 2000 Jahren Kirchengeschichte bis in unsere Zeit. Und deswegen steht uns Großzügigkeit besser zu Gesichte als Erbsenzählerei. Und Zuversicht steht uns viel besser zu Gesichte als Gejammer und Pessimismus. Es will doch alles von Gott erbeten sein. Matthäus 7, Vers 7 sagt Jesus, lädt ein, bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch aufgetan. Wir haben einen reichen, einen liebenden und zugleich großzügigen Vater im Himmel. Und was wir als unseren Mangel, als unsere Schwäche ansehen und erleben, darin will Gott seine Stärke beweisen. Er will sich in unserem schwachen Leben verherrlichen. Und so ist sogar paradoxerweise Schwäche eine der Ressourcen der Gemeinde Jesu. Wir sollen uns also weder durch das Dringliche noch durch eine Mangelhaltung davon ablassen, den Blick nach außen zu richten und unsere Nächsten zu lieben. Stattdessen haben wir nach unserer Berufung von Gott in unserer Zeit an unserem Ort zu fragen. Denn Gott hat eine Berufung für jeden Einzelnen und für jede Gemeinde. Und die zu entdecken, ist unser aller Aufgabe. Und da gehören wir hin, nirgends sonst. Dazu gehört natürlich auch eine gewisse Portion Glaubensmut und eine ordentliche Portion Bereitschaft, vertrautes Terrain zu verlassen. Also die eigene Trägheit zu überwinden. Neue Wege können durchaus unbequem sein, aber sie führen weiter in ein neues Land. Vater Abraham als Urtyp des Glaubens, der hat das so erlebt. Und ebenso das Volk Israel beim Exodus, beim Auszug aus Ägypten. Die ersten Jünger, die mussten alles stehen und liegen lassen, um mit Jesus unterwegs zu sein, ihm zu folgen. Und selbst wenn wir schon lange mit Jesus unterwegs sind, dann kann das immer wieder einen neuen Aufbruch bedeuten. Und das gilt nicht nur für Pastoren, von denen man erwartet, dass sie irgendwann mit Sack und Pack weiterziehen. Eins aber steht fest. Wenn Gott ruft, dann um uns aus seiner Fülle zu segnen. Neues Land darf natürlich nicht nur räumlich verstanden werden, neue Aufgaben, neue Ansätze sind auch damit gemeint. Und dafür muss man Altes hinter sich lassen, loslassen und sich auf neues Terrain bewegen, was natürlich erstmal irgendwie verunsichert, nicht so ganz angenehm ist. Vielleicht hilft vor solcher Verlustangst folgender Dialog. Petrus fragte mal Jesus, Matthäus 19, könnt ihr das nachlesen. Du weißt, wir haben alles zurückgelassen und sind dir nachgefolgt. Was werden wir dafür bekommen? Und Jesus erwiderte, zu allen Jüngern gewandt, ich sag euch, jeder, der um meines Namens willen Häuser, Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Äcker verlässt, zurücklässt, wird alles hundertfach wiederbekommen und wird das ewige Leben erhalten. Wenn er ruft, dann um zu segnen, um die Fülle zu schenken. Wenn er ruft, wenn er eine neue Aufgabe für uns hat, dann ist sie immer wichtiger als das, was wir bisher getan haben. Es ist dann nämlich einfach dran und das andere nicht mehr. Und deswegen ist es wichtiger. Glauben wir eigentlich noch, dass unser Gott mitgeht und vorangeht? Glauben wir noch, dass er einen guten Plan mit uns hat und mit seiner geliebten Welt? Glauben wir eigentlich noch, dass er dieselbe Kraft besitzt und aus einem unerschöpflichen Reichtum heraus agiert? Glauben wir noch, dass wir uns Großzügigkeit leisten können, so wie er großzügig ist in seiner Gnade und Barmherzigkeit? Glauben wir noch, dass in allen Lebensbezügen die geistliche Perspektive zu berücksichtigen ist und menschliche Vernunft nicht das alleinige Maß aller Dinge ist? Ich glaub's. Und darum können wir es uns leisten, das Gebot der Liebe großzügig zu leben und unseren Blick nach außen zu wenden. Gott ist ein Gott, der mich sieht. Unsere Jahreslosung. Gott ist ein Gott, der auch meinen Nächsten sieht. Unsere Nachbarschaft. Und darum sollten wir auch hinsehen und handeln. Amen. Ich lade ein zu einem Moment der Stille vor Gott, des persönlichen Gebets und spreche dann mit uns gemeinsam das Vaterunser, wozu wir dann aufstehen.